Okay, hallo und willkommen zurück bei Exit und Einstieg, dem Business-Podcast zwischen Vater und Tochter. Mein Name ist Anna, ich bin 35, Gründerin eines Dienstleistungsunternehmens hier auf Zypern.
Ich bin Klaus Schmidt, der Vater, 75 Jahre alt und ebenfalls selbstständiger Unternehmer.
Genau, und wir haben in der letzten Folge bereits sehr ausgiebig ist angefangen zu diskutieren. Sehr interessant. Wir haben angefangen, diesen Podcast zu machen. Mal so, okay, wie macht man das? Wie macht man das? Aber es gibt viel zu erzählen. Deswegen steigen wir jetzt gleich wieder ein. Und zwar mit einer sehr, sehr spannenden Frage, die du gestellt hast. Wie schafft man es, wenn man anfängt, Unternehmer zu sein, selbstständig zu sein? Ist ja eigentlich egal, ob du jetzt Freelancer bist oder ob du Unternehmer wirklich wirst und du baust ein Team auf. Wie schafft man das, durch diesen Zweifel durchzugehen? Und wann merkt man eigentlich das erste Mal, jetzt, ich bin auf dem richtigen Weg, weil am Anfang, also ich weiß bei mir, ich habe ganz lange auch gedacht, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das ja ein bisschen anders als bei dir. Ich hatte ja das abgesichert, also die Einkommenssituation war geklärt. Und ich konnte einfach für die Zielgruppe, die ich mir vorgenommen habe, also die Akquisitionsaktivitäten, mit denen losgehen und habe relativ schnell dann Rückmeldungen bekommen, was geht und was geht nicht. Was ich am Anfang immer wieder überwinden musste, war einen Weg zu finden, wie ich auf die Zielgruppe zugehe, also welche Aktivitäten ich also dort einsetzen will. Mein Komfortfeld ist es, mich vor einer Gruppe zu stellen und über das Thema zu reden und dann lernen die, aha, das kann ich noch nicht und da könnte ich den vielleicht gebrauchen. Das war mein Komfort, meine Komfortzone. Das ist aber dann im Laufe der Zeit immer weniger der Fall gewesen, weil also große Dentallaboratorien haben mich also immer wieder als Gastreferent eingeladen oder der Handel hat mich eingeladen oder die Industrie hat mich eingeladen, zu einem Thema zu sprechen. Das wurde immer weniger und da musste ich also umdenken. Meine Schwierigkeit war wirklich zu erkennen, wo kann ich also Medien einsetzen? Wo kann ich über einen anderen Weg auf mich aufmerksam machen? Da habe ich also oft gezweifelt, ob ich die 20.000, die ich jetzt in der Aussendung setze, ob die Sinn machen. Und dann haben sich ja also auch diese sozialen Medien aufgebaut. Also da hatte ich so das Gefühl, du bist aus einer Generation der Old-Fashioned-Marketing-Leute und musst dich jetzt also mit neueren Dingen auseinandersetzen. Ich habe da immer wieder Zweifel gehabt. Also welchen Dienstleister sollte ich tatsächlich wählen?
Ja, das ist
Jetzt
spannend.
beispielsweise mit dir, aber wir haben ja also gestern also einen ganzen Tag miteinander gearbeitet. Du wirst ein neues Dienstleistungsprodukt für mich promoten. Da habe ich, also nicht, weil du meine Tochter bist, sondern weil das ein professioneller Weg ist, wie er mir vorgeschlagen ist. Der erscheint mir sehr vernünftig. Das reduziert natürlich Zweifel, wenn ich selbst eine Kompetenz nicht habe, die auf andere zu übertragen.
Verstehe.
Und du hattest in der letzten Session schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass du am Anfang alle möglichen Rollen übernehmen musstest. Und was waren da die größten Zweifel, die du erlebt hast?
Also, ich sag mal, ich bin ja wirklich ins Unternehmertum so reingestolpert, sage ich mal. Hier eine Idee, komm, machen wir, das Büro ist da. Zack, da ist jemand, der sogar ein bisschen Geld investiert. Jetzt ist nicht zu machen, wäre dumm, also mache ich's, ja? Also habe ich einfach angefangen, habe einfach Leute eingestellt. Das ist schon eigentlich super wild, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe halt das Glück, ich bin einfach ein People-Mensch. Also ich bin einfach gut darin, mit Menschen mich zu verbinden. So, und ich bin gut darin, über meine Ideen zu sprechen in der Regel. Und wenn ich für irgendwas brenne, dann rede ich darüber auch gerne. Das heißt, es sind dann auch Leute, also bis heute ist es so, die Menschen, die bei mir arbeiten, haben alle eigentlich mich gefunden. Ja, so, und das ist natürlich super gut. Und das war zu diesem Zeitpunkt auch so. Ich hatte Daniel, der quasi als wirklich guter Designer von meiner Idee so mitbekommen hatte und der hat sich dann so ein bisschen mit reingepitcht, ob er da mitmachen will. Das heißt, ich hatte schon mal jemanden so an meiner Seite, mit dem ich das so ein bisschen zusammen machen kann. Dann anderer Daniel, mein Vertriebler quasi hergeholt. Dann noch zwei weitere Cold Caller reingeholt und dann sind wir so zu fünft einfach mal gestartet. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt so drauf schaue, man hat halt mit. Also jede einzelne Sache ist Zweifel gewesen. Ich bin natürlich auch einfach reingerannt, wenn ich so drüber nachdenke. Ist das Produkt wirklich gut? Ist die Dienstleistung wirklich gut? Wie führe ich ein Team? Ja, Frage, die habe ich mir davor nie stellen müssen. Habe auch als Freelancerin jetzt nie große Teamverantwortung irgendwo gehabt, außer mal bei ein, zwei Pitches. wie mache ich das mit den Zahlen? Wie schnell muss ich hier in die reinholen? Wie kalkuliere ich die Preise? Wann sind wir zu teuer? Wann sind wir zu günstig? Was sage ich irgendwie zu Leuten am Telefon? Muss ich alles selber können? Auch für mich so total eine Frage. Ne? Muss ich, habe ich ganz lange am Anfang gedacht, dass wenn ich andere Leute einstelle, um bei mir cold zu callen zum Beispiel, Vertrieb zu machen, ich auch genauso das machen müsste. Weil sonst ist ja unfair, so nach dem Motto. Ne? Irgendwann so zu merken, nee, das stimmt nicht. Es gibt unterschiedliche Rollen im Unternehmen. Ich muss nur wissen, wie ich das führe und zusammenführe, Ziele setze, denen alle Ressourcen zur Verfügung stelle. Deswegen, ich würde sagen, am Anfang war eigentlich fast alles ein riesengroßes Fragezeichen. Ich war nur überzeugt, dass ich auf jeden Fall gutes Personalmarketing für den Mittelstand machen kann. Warum? Weil ich einfach gesehen habe, was die machen. Die Seiten von denen sehen oft sehr altmodisch aus. Wir haben uns ja auch sehr stark auf den B2B-Bereich fokussiert, weil ich einfach dachte, B2B hat noch weniger Vorteil davon gehabt in den letzten Jahren, sich irgendwie nach außen positiv darzustellen. Die arbeiten dann auf Messen miteinander, Handshake, mit alten Kontakten.
Das war das frühere Business.
Genau, und die haben halt kaum Bedarf, jetzt eine Außenmarke zu haben. Ne? Also dementsprechend haben die aber auch keine Arbeitgebermarke oder überhaupt irgendein Außenbild. Sind aber sehr interessante Unternehmen ganz oft. Ja, die haben dann Roboter und machen irgendwie total, die sind irgendwie Markennischenführer auf der ganzen Welt mit einer kleinen Technologie. Also wirklich spannend. Ich habe da überall diese Geschichten gesehen und gedacht, okay, die muss man doch...
Die könnte man erzählen.
Die muss man doch erzählen. Und das wusste ich als Einziges, da war ich als Einziges sicher, ich kann die auf jeden Fall erzählen. Und der Rest war halt so... Ja, musst du jetzt halt lernen. Ja, und am Anfang würde ich sagen, Teamführung und wie close ich auch einen Deal. Ne? Also wie kriege ich auch jemanden dazu, wirklich eine Unterschrift unter einen Vertrag zu setzen? Das waren alles so...
Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie macht man es, wenn das Angebot draußen ist, beim Kunden reflektiert wird, geprüft wird?
Ja.
Und dann der nächste Anruf ansteht, um sich eine Rückmeldung geben zu lassen. Arbeiten wir miteinander oder nicht? Oder wird der Preis als zu hoch erlebt? Oder hat man das nicht ganz getroffen, was die wollen? Erzähl mal, wie du da vorgehst.
Also ich würde sagen, ich habe Vertrieb total unterschätzt, bevor ich angefangen habe, Vertrieb zu machen. Ich habe es auch so ein bisschen abgelehnt. Es gibt ja so, also das eigentlich lehnt ja jeder Vertrieb außer Vertriebler. Sonst sind ja alle so, mit Vertrieb will ich nichts zu tun haben. Weil man immer so denkt, ich drehe Leuten was an, ne, ich will nicht was verkaufen. Und ich hatte auch ein bisschen dieses Mindset. Deswegen war ich am Anfang, glaube ich, so wie ich es quasi in der letzten Folge erzählt habe, so ein bisschen so wie Unternehmen, die dann so sehr nur über das Produkt erzählen und das dann so erzählen und dann so hoffen, dass Menschen sich anhand des Produkts dafür entscheiden. Also sehr uninspiriert, würde ich sagen.
Okay.
So habe ich es, glaube ich, am Anfang gemacht. Auch weil ich unsicher war, kann ich das leisten? Ne? Inhaltlich wie bei dir am Anfang, kann man das überhaupt? Was ich gemerkt habe, ist, guter Vertrieb ist, du verkaufst das Endresultat. Das ist, also du verkaufst nicht nitty-gritty, hier mit einem Werbeanzeigenmanager werde ich die 3 Anzeigen um 12 Uhr so ausspielen. Das juckt kein Mensch, sondern du verkaufst eine Vision und ein Ergebnis. Ja, das war das erste super Wichtige, was ich gelernt habe. Und Vertrieb ist einfach Expertenwissen. Wenn du irgendwo reingehst und du sprichst, wir reden ja viel mit der HR und mit Geschäftsführern und so Unternehmen zwischen 50 und 800 Mann. Das ist aktuell noch sehr große Range, aber so sagen wir mal 250 bis 700 ist so eine gute Range, wo wir uns bewegen. Und dann, wenn ich da mit einem Geschäftsführer spreche oder mit einem Personalleiter, dann ist es natürlich extrem hilfreich, wenn ich die tatsächliche Lebenssituation von diesen Menschen verstehe oder Arbeitssituation. Na, und das, was ganz viele machen, glaube ich, ist so Plattitüden. So, ja, wollen Sie nicht mehr Business machen? Jeder will doch mehr Business machen, heißt es so. Oder jeder braucht doch gute Leute. Aber wenn du wirklich ein Unternehmen führst, dann weißt du, es ist not that easy, sondern da sind so viele Stellschrauben drin. Und seitdem ich da angefangen habe, besser zuzuhören, habe ich halt angefangen, mit Geschäftsführern oder Leuten ganz anders zu sprechen. Nämlich so, hey, wie sieht's denn aus? Braucht ihr jemanden, der, wie ist denn der charakterlich drauf? Was habt denn ihr gerade für Leute? Wolltet ihr nicht mehr davon haben? Habt ihr auch das Gefühl, dass ihr, wenn ihr mit Headhuntern arbeitet, dass dann immer die Leute wieder abspringen, weil die eben nur wegen des Geldes gekommen sind und wegen des Geldes ist irgendwie ein schlechtes Argument? Und dann fühlen die sich irgendwann sehr gesehen. Okay. Und je besser ich die Leute tatsächlich in ihren Problemen sehe und das direkt schon benennen kann, desto eher sprechen die Medien auch der Expertise zu, dass ich was für die lösen kann.
Das heißt, dein Zuhören, deine Skills zu hinterfragen, den ehrlichen Hintergrund in Bezug auf deren Bedürfnisse rauszubekommen, hat also eine zwischenmenschliche Verbindung, hat dazu geholfen, eine zwischenmenschliche Verbindung herzustellen. Und auf Basis des Hintergrundwissens und der zwischenmenschlichen Verbindung und des Nichtbenutzens der üblichen, sag mal, Plattitüden, hat dir geholfen, also die Abschlüsse herbeizuführen?
Ja, ich glaube ja, ganz viele Leute haben das Problem, dass die, es gibt ja super viele Sales-Trainer und die haben dann halt so die Technik und das ist bestimmt auch alles toll. Ich glaube, also ich habe davon auch teilweise gelernt. Ich bin aber absolut überzeugt, du musst ein Unternehmen so bauen, dass das wirklich, dass du bist, dass das authentisch ist. Weil ich glaube, Menschen kaufen von Menschen, Menschen arbeiten mit Menschen und sobald ich anfange, mich zu sehr zu verstellen und nur irgendwelche Plattitüden zu nutzen und Techniken zu nutzen, ein Geschäftsführer von einem 800-Mann-Unternehmen, der hat die schon 100-mal gehört, der hört es. Der denkt sich, Digga, lass mich in Ruhe, weißt du? Aber wenn du da ehrlich anrufst, mit ehrlichem Interesse und mit ein bisschen Witz und Spaß und sagst einfach, hier, pass auf, ich sag dir, wie es ist, das Unternehmen gibt es seit 3 Monaten, aber in 30 Jahren wirst du immer noch meinen Namen kennen. Dann denken die, ja, okay, Frau Charbonnier, erzähl es. Ne? Also ein bisschen mit Spaß rein, ein bisschen mit Vision. Also mir hat das sehr geholfen, einfach authentischer zu werden. Ich verhaspel mich mal, ich habe mal keine Zahl, aber dann sage ich halt nicht, werde ich nicht unsicher und mache irgendeine Plattitüde, sondern sage, ja, ich bin halt kein Zahlenmensch, sondern People-Mensch, aber darum geht's doch bei euch. Ihr braucht doch Talente. Weißt du? Also man kann ja alles umdrehen.
Ja, Reframe ist eine gute.
Reframing ist, dass man kann alles drehen für sich und das, was du aber dafür brauchst, ist einmal ein Stück weit Expertenwissen, also den Markt wirklich kennenlernen. Hat auch Florian, mein Partner, ganz oft am Anfang zu mir gesagt, das erste halbe Jahr lernst du nur den Markt kennen. Danach kannst du spielen und kannst so mit den Einwänden und Vorwänden jonglieren, weil du die alle schon 100-mal gehört hast. Also dieses Marktwissen, Expertenwissen, aber dann auch wirklich dieses Authentische, sei einfach du selbst mit einem Lächeln, mit einer guten Energie, hey, ich will hier wirklich was bewegen, gib dir mir die Chance, das zu beweisen. Die Leute mögen das. Ja? Die mögen das, wenn die nicht verarscht werden oder irgendwie mit Techniken in irgendeine Ecke gedrängt.
Also Echtheit ist ein Pluspunkt.
Für mich total, ja.
Zuhören ist ein Pluspunkt, das jetzt rausgehört. Und jetzt trotzdem nochmal auf diese Zeit schaust. Es sind ja 12 Monate, das ist schon eine ganz ordentliche Zeit. Du hast erzählt, dass in den ersten Monaten überhaupt nichts zustande kam. Dann kam über das Sales Training, also doch ein Stück Methodik auch.
Auf jeden Fall,
ein Stück Methodik, dann die ersten Kunden herein und dann ging es weiter. Wenn du auf diese 12 Monate insgesamt schaust, gab es Situationen, wo du sagst, da ist bei mir innerlich ein Schalter umgesprungen, ich habe das Empfinden, da bin ich jetzt auf der richtigen Spur und ich werde wirklich systematische Weiterentwicklung im Sinne von Wachstum dieses kleinen Unternehmens organisieren kann.
Ganz auf den Vertrieb bezogen, meinst du jetzt?
Nein, aufs Unternehmen.
Generell aufs Unternehmen. Also, naja, in dem Moment, wo man dann Kunden gewinnt und man liefert auch Ergebnisse, man stolpert sich halt so zum Erfolg, finde ich. Mhm. Ja, also man nimmt Sachen an. Ich habe auch einfach die Devise, ich sage einfach zu sehr vielen Sachen ja und sage, ja, ich werde es lösen. Und dann gebe ich auch wirklich alles rein, es zu lösen. Löse ich es immer? Nein, am Anfang dachte ich, ich muss alles lösen. Mittlerweile habe ich verstanden, wenn du 80% der Probleme löst, bist du ein absoluter A-Player. Dann bist du extrem gut. Also ich bin im Dienstleistungssektor. Ne? Also ich glaube, so den Perfektionismus ablegen hat mir extrem geholfen.
Okay.
Also auch, sage ich mal, meine Kunden, auch ich nehme die natürlich unheimlich ernst. Wir geben wirklich alles immer dafür, dass wir die Probleme lösen. Das sage ich jetzt nicht nur aus Marketinggründen. Also es ist wirklich so, es ist mein Mindset, dass ich will da einfach alles reingeben, was ich kann. Aber wir sind auch kein Hexer. Die Situation ist viel komplexer als nur ein Dienstleister, der ein ganzes Unternehmen irgendwie verbessert. Wenn ich jetzt rekrutiere oder wenn wir Kampagnen machen für Unternehmen, die zum Beispiel dann in der Region einen schlechten Ruf haben, da hilft dann auch eine tolle Kampagne am Ende nichts. Da kommen vielleicht ein paar mehr Bewerber rein, aber ich löse jetzt nicht ein tief verankertes unternehmerisches Problem innerhalb von 3 Monaten für 8.000 Euro. Ne? Also,
wie gehst du damit um, wenn du spürst, dass also die interne Kultur möglicherweise nicht ganz zu deinen Lösungsansätzen passt. Das kann ja passieren.
Ja.
Habt also eine tolle Idee, wie ihr also dieses Unternehmen darstellen könnt, wie ihr also an den Markt gehen könnt, also das Recruiting organisieren könnt. Und du spürst aus den Kontakten, aus den Rückmeldungen, aus den Interaktionen mit dem Unternehmen, dass da intern möglicherweise eine Menge im Argen liegt. Gibt's da? Wie gehst du damit um?
Kommt ganz drauf an. Also ich glaube, es gibt sowohl die Situation, dass da eine total schöne Co-Learning-Situation entsteht und ein Unternehmen, also wir arbeiten aktuell mit einem Startup zum Beispiel, das ist super cool. Ich hoffe, wir gehen jetzt auch mit denen in eine Jahresverbindung. Die profitieren total von unserem Wissen. Ich profitiere auch wirklich viel von deren Wissen, weil die ja auch ein Startup aktuell sind. Und dann entsteht da so eine Co-Learning-Situation und man geht gemeinsam einfach auf Problemlösungssuche und schätzt total die Expertise des anderen und dann verändern sich auch Strukturen innerhalb des Kundenunternehmens. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo, keine Ahnung, ich mit einer Geschäftsführung arbeite, die so verbohrt oder ich will es nicht so negativ sagen, die so eingeschossen ist auf ihre so haben wir das schon immer gemacht Situation. Also nehmen wir im Recruiting im deutschen Markt, würde ich ganz klar sagen, der deutsche Markt muss viel, viel mehr Quereinstieg zulassen und fördern, weil es einfach nicht diese ganzen top ausgebildeten Leute gibt und Menschen auch wechseln wollen und sich auch die Arbeitssituation verändert hat. Wir wollen nicht mehr für immer nur der Schreiner sein, sondern wir haben auch Lust, verschiedene Identitäten im Leben mal auszuprobieren. Und meine Erfahrung ist, die Motivation schlägt Erfahrung ganz oft oder Skill oft.
Okay.
Ja, also ich habe jetzt auch
also Motivation zum Lernen.
Motivation zum Lernen, Drive, sich einarbeiten wollen. Also ne, ich meine jetzt vielleicht nicht in der Quantenphysik, da kann durchaus die Ausbildung wichtiger sein, aber ich glaube bei ganz vielen Jobs, das kannst du dir schnell aneignen, wenn du einfach ein bisschen Köpfchen hast da. Und da, wenn du motiviert bist, kannst du dich eigentlich in super viele Themen einarbeiten. Und deswegen, also um zurück zur Frage zu kommen, wenn ich natürlich mit Unternehmen arbeite, die da sagen, nee, wenn jemand mir nicht 18 Arbeitszeugnisse, die perfekt auf den Job passen, zuschickt, fällt er bei mir durchs Raster, dann gehe ich da dreimal in die Unterhaltung und sage, hey, ich würde euch empfehlen, mal genauer hinzuschauen, weil da könnten Perle liegen, die euch weiterbringt. Aber wenn die dann sagen, nein, dann bin ich damit auch fein zu sagen, ich habe meine Dienstleistung erfüllt, ihr habt euren Teil gemacht und das Ergebnis ist nicht so, wie wir es uns gewünscht haben, aber jeder hat trotzdem halt, sage ich mal, keiner hat was falsch gemacht in dem Sinne. Ne? Also ich nehme das nicht mehr persönlich.
Okay, es ist dann einfach nicht zustande gekommen, was hätte zustande kommen sollen.
Genau.
Und der Kunde muss die Verantwortung für seine Strukturen übernehmen und du musst die Verantwortung mit deiner Arbeit.
Ja.
Also du musst klarkommen, dass du das geleistet hast, was du versprochen hast. Wenn es kein Ergebnis gab, gab es keines.
So ist
es. Das ist die Frage dann, wodurch kam es nicht zustande?
Genau, und dann kann man halt gemeinsam irgendwie reingehen und manchmal haben wir sicherlich auch irgendwo dann vielleicht einen Fehler gemacht. Das passiert natürlich und dann ist es perfekt, weil wir dann daraus lernen können und das nächste Mal machen wir nicht. Aber auch das ist so wichtig, finde ich, zu verstehen. Ich sage ja, du stolperst dich zum Erfolg. Man verkauft nicht perfekt. Ich sage auch zu unseren Kunden, es gibt keine Erfolgsgarantie. Ich meine, ich mache Recruiting. Ich kann nicht den Menschen backen, der wirklich eingestellt wird. Aber ich übernehme halt eine 100%ige Verantwortungsgarantie, dass wir alles tun, flexibel genug sind, Dinge verändern, immer wieder in den Diskurs mit euch gehen und in dieser Zusammenarbeit alles versuchen und alle Möglichkeiten, die wir haben, auszuschöpfen. Das ist die Verantwortungsgarantie. Aber eine Erfolgsgarantie, und das machen ja super viele Dienstleister, finde ich höchstgradig unprofessionell. Im Marketing, Henry Ford hat gesagt, 50% des Marketing ist umsonst, man weiß nur nie, welche Hälfte.
War ein kluger Spruch. Ja. Ich seh gerade eine interessante Parallele. Ich arbeite ja mit Zahnärzten zusammen in solchen Gruppen, die nenne ich Zahnarzt-Unternehmer-Workshops. Und das zentrale Thema der letzten 3 Jahre war, ich finde nicht das richtige Personal. Und es ist spannend, das sind also eine Reihe von jungen Dienstleistern eingebunden gewesen, die also eine Fülle von Aktivitäten entfaltet haben, Filme erstellt haben, oftmals die Situation in den Praxen attraktiv dargestellt haben, Social-Media-Kampagnen gefahren haben, Funnel drunter gelegt haben, dann geguckt haben, welche Ergebnisse sind zustande gekommen. Und es ist wirklich so. Es muss so angelegt sein, dass eine Bewerbung schnell möglich ist, aber es trifft dann die Wirklichkeit. Und wenn die Wirklichkeit in einer Zahnarztpraxis so ist, dass es eben wenig Spaß macht, sondern dass es unheimlich eng alles an Strukturen festgemacht wird und wenig Spaß drin ist, kommen die Leute raus, rein, aber sie verlassen das Unternehmen auch wieder. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, das finde ich ganz spannend, ist eine reine Chefaufgabe. Es gibt bei den Chefs sehr festgefügte Vorstellungen, was eine Mitarbeiterin verdienen darf, und sie schauen überhaupt nicht auf die Veränderung des Gesamtmarktes.
Ja.
Also das, was vor 10 Jahren eine Zahnarzthelferin hat verdienen dürfen, hat dort vielleicht noch gepasst und in vielen Fällen passt es heute nicht mehr. Also da fehlen interessante Karrierepläne, Gehaltsentwicklungspläne.
Ja.
Das heißt, das ist etwas, was im Unternehmen liegt.
Ja.
Und das Unternehmen muss darauf reagieren, dass der Markt schwieriger geworden
ist. Es ist so.
Nicht der Dienstleister.
Es ist so. Du kannst als Dienstleister ja auch nur vervielfältigen, was da ist. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist, eine Unwahrheit zu erzählen. Und dann bleibt der Mensch genau 3 Tage und denkt, ihr habt mir hier was vom Paradies erzählt und ich bin irgendwie auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Aber wie gehst du denn mit Kunden um? Weil ich meine, du als Trainer, Entwickler von Praxisinhabern, das sind ja dann auch oft größere Einheiten, ne? Also sage ich mal schon so Unternehmer, das darum geht es ja bei dir, Zahnärzte zum Unternehmer zu machen.
Ja.
Wie gehst du denn damit um? Ich meine, die buchen dann bei dir eine teure Betreuung und dann kommen die und dann verweigern die sich ja auch teilweise in diese Veränderung zu gehen, aber zahlen dafür viel Geld, um sich dann zu weigern. Wie gehst du denn damit um?
Das ist spannend. Also in den bisherigen Einheiten, also in diesen Zahnarzt-Unternehmer-Workshops, war dieser Teil als eine Möglichkeit, darüber zu reden, ohne dass ich Einfluss nehmen konnte, dass das also irgendwie in eine Planung gebracht wurde. Das ist einer der Gründe, warum ich ein neues Dienstleistungsprodukt auflege. Da werde ich exakt die Themen integrieren und werde ein Planungssystem mit integrieren, dass man simulieren kann. Was heißt denn das, wenn ich jetzt meinem Team am Jahresende eine Prämie gebe, wenn ich mein Team in eine andere Verdienstsituation bringe? Und das möchte ich natürlich durchrechnen bis zum unternehmerischen Ertrag. Und da kann ich einfach sehen, dass ich also statt meinetwegen, also um mal irgendeine Zahl zu nehmen, statt 35% Rendite nur noch 33 habe, aber dann mit einem motivierten Team wieder auf 37 wachse. Das heißt, ich werde meine künftige Dienstleistung danach ausrichten, diesen Engpass mitzulösen, weil es einfach sonst Augenwischerei ist.
Ja.
Dazu habe ich wenig Lust.
Ich finde das super spannend, weil dann das, was du ja sagst, ist quasi, dass diese Entscheidung teilweise nicht getroffen wird. Zum Beispiel, ich verstehe, ich müsste einfach meine Leute ein bisschen besser bezahlen. Wird da nicht getroffen, weil man sich so verbohrt hat. Aber vielleicht ist es gar nicht nur Verbohrtheit, sondern einfach nur eine fehlende Übersicht, dass es sich ja doch für dich lohnen würde.
Das ist das Entscheidende, glaube ich, ja.
Ja.
Also ich muss ein Planungsinstrument haben, das mir in der Zukunft sagt, okay, wenn ich das jetzt hier verändere und dann bin ich, also ich muss natürlich die Kultur, wie ich miteinander umgehe, ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Mhm.
Das muss ich Stück für Stück wirklich gut entwickeln, dass Menschen gerne mit mir arbeiten, dann entsteht Motivation. Und ich muss die Projektion, was eine Veränderung kostet und was sie mittelfristig bringt, muss ich in ein Planungskonzept stecken, dann kann ich besser eine Entscheidung treffen. Dann ist es eine vernünftige Entscheidung, weil ich damit weiter wachsen werde, aber meine Mitarbeiter auch wirtschaftlich mitnehme.
Absolut,
im
ja.
Wachstum.
Dann kann ich sie auch einfach entspannter treffen, weil es sind halt sehr krass zahlengetriebene Menschen, so Zahnärzte.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema, vielleicht einfach für die nächste Folge.
Ja.
Das ganze Thema Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Du bist ja auch sehr, sehr tief drin in diesen Thematiken, Denkstile, unterschiedliche Typen. Da gibt es ja unzählige von Diskmodell, Enneagramm, HDBI. Da gibt es ja ganz viele Varianten. Da würde ich super gerne in der nächsten Folge mal drauf einsteigen, weil ich glaube, das ist sehr interessant. Ich glaube, mir ist gerade das passiert, was ich eigentlich so versuche, meinem Team beizubringen, nicht zu tun. Nämlich, ich habe gesagt, die sind verbohrt, aber vielleicht sind die gar nicht verbohrt, sondern die sind einfach nur Planungsmenschen und die haben einfach nur noch nicht das Tool, das Instrument, das sind Zahlenmenschen, um mit Sicherheit eine Entscheidung treffen zu können.
Und die brauchen die Sicherheit.
Und die brauchen diese Sicherheit, ne? Und dann geht es eigentlich, und das ist sehr spannend, weil da entwickeln sich ganz neue Business-Ideen, wenn man einfach in diese entspannte Perspektive wechseln kann, ne? Und sich überlegen kann, wie kann ich es den Leuten einfacher machen, solche Entscheidungen zu treffen.
Das stimmt, ja.
Ja.
Das ist dann, und ist sehr geprägt durch die Art und Weise, wie sie denken gelernt haben.
Ja. Super spannend. Cool, dann würde ich sagen, wir beenden erstmal diese Folge hier. Vielen Dank für dieses sehr gute Gespräch.
Immer wieder spannend, mit der eigenen Tochter sich auszutauschen.
Genau. Aber dann würde ich sagen, das war die zweite Folge von Exit und Einstieg. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiter unterstützt, uns folgt, wo auch immer ihr es gerade seht, ob es auf YouTube ist, Spotify, Apple Music. Wir werden versuchen, überall aufzutreten. Deswegen abonniert uns, folgt uns, auch bei Instagram. Es wird bestimmt auch einen Channel geben. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.